Deutschlandfunk. Systemfragen.
Um zu verstehen, warum es läuft, wie es läuft, nicht nur bei uns in der Gesellschaft, braucht es manchmal Schwarzbrot. Das ist ja so ein Spruch, jetzt mal Schwarzbrot, wenn man sagen will, jetzt gucken wir uns mal etwas an, das komplizierter ist. Vielleicht auch auf den ersten Blick dröger, aber ziemlich wichtig. Und genau das machen wir jetzt in diesen Deutschlandfunk-Systemfragen. Wir schauen auf die Methodik repräsentativer Umfragen, die es ja zu so vielen Themen gibt. Wie schneidet die AfD ab? Wo liegt die FDP? Wer macht zu Hause die Care-Arbeit? Oder wie finden die Leute das Heizungsgesetz?
Diese Zahl schockiert gerade das Netz.
Sprechen wir nochmal über die Umfragewerte, wie die sich verändert haben.
Noch gut eine Woche bis zur Landtagswahl. Wir haben heute nochmal einen aktuellen Hessentrend, eine repräsentative Studie.
Also erst einmal Vorsicht.
Sind diese Ergebnisse wirklich repräsentativ für das aktuelle Meinungsbild in Deutschland?
Ja, sind sie das? Sind repräsentative Umfragen wirklich repräsentativ? Darum geht es jetzt in den nächsten rund 20 Minuten mit mir, Katrin Kühn. Und was heißt das für unseren öffentlichen Umgang dann damit? In Debatten, in den Medien? Und, das ist jetzt wichtig, es geht hier nicht um zum Beispiel Online-Umfragen, die eh einen Hinkefuß haben, sondern wirklich um das mit dem Stempel repräsentativ. Wir Menschen mögen ja Zahlen, die einem sagen, so sieht es in Wirklichkeit aus. Aber ist das dann auch wirklich so? Darüber wird auch in den Sozialwissenschaften diskutiert. Es gibt auch Wissenschaftler, die das in Frage stellen. Der Politologe Alexander Wuttke zum Beispiel.
Wenn wir allerdings Leute einfach zu Hause anrufen und fragen, haben sie Lust, an einem meiner Befragungen teilzunehmen, nehmen vielleicht noch 5 oder 15% teil. Und wer teilnimmt und nicht teilnimmt, ist natürlich nicht zufällig bestimmt, sondern dadurch bestimmt, wer viel Zeit hat, wer glaubt, dass die eigene Meinung nun besonders wichtig ist und diese Dinge, die eben nicht zufällig verteilt sind. Eine wirkliche Zufallsstichprobe war schon immer eine absolute Seltenheit.
Wir hören von Alexander Wuttke jetzt gleich noch mehr, denn er ist einer der Wissenschaftler, mit denen sich mein Kollege Patrick Seibel unterhalten hat, auch darüber, was ist hier eigentlich das Fundament, die theoretische Basis, dass man eine bestimmte Anzahl von Menschen, zufällig ausgewählt, befragen kann und daraus Rückschlüsse auf die gesamte Bevölkerung ziehen kann.
Zufallsstichproben gibt es schon lange, seit fast 130 Jahren. Die Idee hatte ein norwegischer Statistiker.
Der heißt Anders Nikolai Kjær.
Und war der erste Chef der norwegischen Statistikbehörde, erklärt Rainer Schnell, Professor für empirische Sozialforschung an der Universität Duisburg-Essen. Im Jahr 1897 veröffentlichte Kjær seine Idee. Um Informationen über die gesamte Bevölkerung zu gewinnen, müsse man nicht jede einzelne Person erfassen. Ausreichend sei eine repräsentative Stichprobe.
In der englischen Übersetzung heißt der Artikel The Representative Method of Statistical Surveys. Und die englische Übersetzung ist erst fast 100 Jahre später erschienen. Aber das ist der Ursprung der Zufallsstichproben für die allgemeine Bevölkerung. Das ist dann praktisch umgesetzt worden für generelle Social Surveys erst Anfang der 20er Jahre.
Das ist praktisch wie bei einem riesigen Beutel, in dem 500.000 rote und 500.000 blaue Kugeln sind.
Alexander Wuttke ist Professor für Digitalisierung und politisches Verhalten an der LMU München.
Wenn ich dann oft genug greife, dann ist mit sehr hoher und angebbarer statistischer Wahrscheinlichkeit es so, dass ich am Ende genauso viele rote wie blaue Kugeln in meiner Hand haben werde, wenn ich oft aus diesem Beutel gegriffen haben werde. Und das ist genauso wie bei einer statistischen Befragung. Wenn ich zufällig aus einer großen Menge an Menschen Leute befrage, wird die Einstellung der befragten Menschen der Einstellung in der Gesamtbevölkerung ähneln, wenn ich einige hundert oder tausend Menschen befrage, weil ich nämlich zufällig ausgewählt habe, wer befragt wird.
Würde man die Gruppe der Befragten nicht zufällig, sondern gezielt zusammenstellen, zum Beispiel nach Alter, Bildung und Geschlecht, um die Gesamtgesellschaft im Modell quasi nachzubauen, würden unbekannte Eigenschaften der Gruppenmitglieder das Ergebnis verzerren. Bei der Zufallsstichprobe dagegen kann man ausrechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit sein wird, dass die Ergebnisse verzerrt sind. 1000 Befragte bringen ein gutes Ergebnis. Das galt lange als Richtwert.
Die Vorstellung, dass wir 1000 Menschen repräsentativ befragen, ist eigentlich eine bloße Daumenregel, weil wir dann angeben können, dass die Zufallsschwankungen bei einer echten Zufallsstichprobe bei ungefähr 3% liegen.
3% Schwankung bedeutet, falls beispielsweise 40% der Befragten angeben, die SPD zu wählen, kann der Wert um 3 Prozentpunkte niedriger oder um 3 Prozentpunkte höher liegen, also entweder 37% oder 43%. Diese Daumenregel, dass 1000 Menschen reichen, gilt auch nach wie vor, aber nur dann, wenn das Sample der Befragten aus einer echten Zufallsstichprobe gewonnen wurde. Und das wird in einer immer stärker ausdifferenzierten Gesellschaft auch schwieriger. Um noch einmal das Bild mit dem Beutel mit den Kugeln zu bemühen, es geht darum, alle möglichen Einstellungen zu einer Frage zu erfassen. Um dies zu gewährleisten, müssen auch alle Kugeln, also alle hier betroffenen Menschen, theoretisch für so eine Befragung greifbar sein. Und schon da wird es schwierig. Über Telefonnummernverzeichnisse und auch über die Daten der Einwohnermeldeämter sind nicht alle Menschen erfasst. Zusätzlich wird deswegen oft über zufällig generierte Mobilfunknummern Kontakt aufgenommen. Und Alexander Wuttke sieht die Methode der Zufallsstichprobe aus einem weiteren Grund in Gefahr.
Die Menschen sind Umfragen überdrüssig. Und insofern ist die Wahrscheinlichkeit einer Teilnahme an einer Umfrage heute niedriger als noch vor einigen Jahren.
Und weil sich so viele nicht befragen ließen, so Wuttke, sei die Gruppe derer, die mitmachen, nicht mehr zufällig. Eine echte Zufallsstichprobe hält er inzwischen für fast ausgeschlossen. Einspruch kommt dagegen von Rainer Schnell. Die Existenz eines harten Kerns von Umfrageverweigerern lasse sich empirisch bisher nicht feststellen.
Es gibt in der gesamten Literatur keine Hinweise darauf, dass es einen sogenannten Hardcore von Non-Respondenten gibt, die sich jedem Befragungsversuch entziehen.
Bei der Rekrutierung der Befragten sei der Aufwand entscheidend, sagt Rainer Schnell. Beispielsweise auch durch geeignete Anreize und Belohnungen. Es komme also auf den entsprechenden Mitteleinsatz an. Die Frage ist nur, wird er auch immer so betrieben?
Patrick Seibel über die theoretischen Grundlagen repräsentativer Befragungen. Und zu so einem Mitteleinsatz kann auch mal ein Kasten Bier gehören als Dankeschön oder eine Kinderbetreuung, damit Eltern Zeit haben für eine Befragung oder dass sich eben für eine Befragung den Arbeitszeiten der Leute angepasst wird. Es ist also gar nicht so einfach, wirklich verallgemeinerbare Ergebnisse zu bekommen. Und trotzdem lesen und hören wir dauernd davon, im Radio, im Fernsehen oder online. Journalistinnen und Journalisten berichten eben gerne und oft über Umfragen, auch weil sich daraus schöne Schlagzeilen stricken lassen, die vermeintlich objektiv sind. Schauen wir uns jetzt ein Beispiel hier mal genauer an, an dem sich noch einige andere Punkte gut erklären lassen, zu was ist eigentlich wie repräsentativ, nämlich das Beispiel vom Bündnis Sarah Wagenknecht, also die Partei, die die ehemalige linken Politikerin Sarah Wagenknecht im Januar gegründet hat und über die schon viel berichtet wurde, auch mit Prognosen, welche Ergebnisse diese Partei bei Wahlen erreichen könnte. Annika Schneider ist bei uns im Systemfragen-Team zuständig für Themen aus der Medienforschung und wir sind jetzt hier zusammen im Studio. Annika, was hast du da beobachtet beim Bündnis Sarah Wagenknecht?
Dieses Bündnis hat ja sehr viel mediale Aufmerksamkeit bekommen, das haben wir alle mitbekommen. Und die zentrale Frage, die alle interessierte, war, welche Chancen hätte das BSW bei einer Wahl? Und da sind schon sehr früh erste Umfragen aufgetaucht, sogar schon bevor die Partei überhaupt offiziell gegründet worden ist. Ich nehme als Beispiel den Online-Auftritt der Bild. Da gab es schon im Oktober Umfragen zu Sarah Wagenknecht und dann auch die entsprechenden Schlagzeilen, wo es dann darum ging, eine explosive Umfrage mit unfassbaren Zahlen. Sowas klickt natürlich dann auch gut. Und Bild arbeitet dafür mit dem Institut INSA zusammen. Und das kam damals auf ein mögliches Wahlergebnis von 12-14% für das BSW. Es gab dann auch Umfragen, die gezählt haben, wie viele Menschen sich ganz generell vorstellen könnten, das BSW zu wählen. Die kamen dann auf bis zu 29%. Es gab auch im Osten dann Zahlen bis zu 40%. Aber wenn wir jetzt mal bei den tatsächlichen Wahlprognosen bleiben, dann haben andere Umfrageinstitute tatsächlich erst später Werte für das BSW veröffentlicht. Und da lagen die Zahlen dann viel niedriger als bei INSA. Aktuell so zwischen 4-8%. Das ist natürlich immer noch eine breite Spannweite. Die Zahlen gehen weit auseinander.
Und das sind alles Umfragen, die den Stempel repräsentativ bekommen haben. Woran liegt das denn dann, dass die Ergebnisse so weit auseinander liegen?
Also erstmal grundsätzlich, es gibt eben nicht dieses einzige offizielle Institut für Wahlforschung in Deutschland, sondern viele Anbieter und unterschiedliche Medien arbeiten eben auch mit unterschiedlichen Meinungsforschungsinstituten. Die ARD zum Beispiel traditionell mit InfraTest DIMAP und RTL mit Forsa zum Beispiel.
Das heißt, Medien generieren dann da selbst die Zahlen, die sie brauchen, also die sie haben wollen eigentlich.
Genau, die Redaktionen beauftragen Institute damit, Prognosen zu erstellen. Und dabei gehen alle Umfrageinstitute im Prinzip ähnlich vor. Aber der Teufel steckt dann im Detail, deswegen auch die Unterschiede. Der erste und wichtigste Schritt, das haben wir soeben schon gehört, das ist die Zufallsauswahl. Also wen frage ich überhaupt? Und da setzen manche Anbieter auf Online-Panels, manche auch auf Telefoninterviews. Und gerade bei politischen Fragestellungen macht das schon einen Unterschied.
Was macht das für einen Unterschied?
Zum Beispiel weiß man, dass die Anhänger von AfD und Linken häufiger online aktiv sind, so als ein Beispiel. Und InfraTest DIMAP für die ARD und auch die Forschungsgruppe Wahlen fürs ZDF, die setzen auf einen Mix, wo sie zufällig ausgewählte Festnetz- und Handynummern für Telefonbefragungen nutzen und dann zusätzlich noch Menschen zu Online-Befragungen einladen, die Forschungsgruppe Wahlen zum Beispiel per SMS. Und diese Ergebnisse, die dabei herauskommen, die werden dann in einem zweiten Schritt gewichtet nach sozioökonomischen Merkmalen, also sowas wie Alter oder Geschlecht, damit die befragte Gruppe dann auch ungefähr die Bevölkerung abbildet. Also zum Beispiel, wir haben zu wenig jüngere Frauen in einer Befragung, dann werden die Antworten von den jungen Frauen hochgerechnet, bis ich auf den tatsächlichen Anteil in der Bevölkerung komme. Sie werden also gewichtet. Und dann kommt noch ein dritter Schritt hinzu und das ist die Gewichtung nach Erfahrung. Da werden die Ergebnisse nachträglich immer noch mal ein bisschen angepasst. Das macht jedes Umfrageinstitut ein bisschen anders. So ein bisschen das Geheimrezept jedes Anbieters. Und das wird auch nicht veröffentlicht. Also das kann man von außen nicht nachvollziehen, was da passiert.
Was genau bedeutet das, Gewichtung nach Erfahrung?
Es gibt die Wahlforschung ja sehr lange schon und deswegen wissen die Umfrageinstitute, dass es gewisse Effekte bei ihren Befragungen gibt. Es könnte zum Beispiel sein, dass manche AfD-Wähler bei einer Telefonbefragung lieber nicht angeben, dass sie die AfD wählen würden. Und spätestens bei Wahlen zeigt sich dann, ob eine Partei regelmäßig unter- oder überschätzt wird. Und diese Erfahrungswerte werden dann genutzt, um die Ergebnisse beim nächsten Mal präziser vorherzusagen. Damit kommen wir jetzt wieder zurück zum Bündnis Sarah Wagenknecht. Wenn so eine neue Partei auftaucht, dann gibt es diese Erfahrungswerte einfach noch nicht. Das heißt, die Meinungsforscherinnen und Forscher stochern so ein bisschen im Nebel. Ja, und dann gibt es eben auch unterschiedliche Ergebnisse.
Das heißt, die Umfragen, die bisher da vorliegen, die sind begrenzt aussagekräftig und trotzdem wird darüber berichtet.
Genau, wir wissen erst, ob die Annahmen der Meinungsforschung stimmen nach der Europawahl im Juni, wenn das Bündnis Sarah Wagenknecht zum ersten Mal antritt. Und eigentlich sollten seriöse Medien Umfragen auch entsprechend einordnen, wenn sie darüber berichten. In dem Moment, wo ich so eine Grafik bringe, das gilt ja generell, wo ich dann verschiedene Prozentzahlen drin habe, dann vermittelt das ja schnell den Eindruck, das sind jetzt objektive Zahlen, das ist die Wahrheit in Anführungszeichen. Aber dahinter kann auch eine Online-Umfrage stecken, bei der die Antworten stark gewichtet wurden, also wo vielleicht zwei Menschen über 70 teilgenommen haben und deren Antworten wurden dann besonders gewichtet im Ergebnis.
Und wie genau müsste so etwas dann eingeordnet werden? Also wie würde gute Berichterstattung dann aussehen?
Feste Regeln stehen zum Beispiel im Pressekodex, auch im Medienstaatsvertrag. Laut Pressekodex müssen Redaktionen bei Umfragen immer angeben, wie viele Leute befragt wurden, wann genau, mit welcher Fragestellung, in wessen Auftrag. Und sie sollen angeben, ob eine Umfrage repräsentativ ist. Und jetzt haben wir ja schon gemerkt, diese Angabe ersetzt eben nicht die Prüfung im Einzelfall, weil eben nicht jede Umfrage, die repräsentativ ist, auch automatisch aussagekräftige Ergebnisse liefert, die dann eins zu eins in die Berichterstattung übernommen werden können. In guten Beiträgen, da wird das natürlich erklärt. Nur ein Beispiel, es macht wenig Sinn, eine Nachricht daraus zu stricken, dass eine neue Partei die 5%-Hürde schaffen wird, wenn das Ergebnis von einer Umfrage vielleicht genau 5% für diese Partei beträgt, weil dann gibt es vielleicht noch eine Fehlertoleranz von 1-2% und dementsprechend ungenau wäre dann eine entsprechende Schlagzeile.
Der genaue Blick macht es also. Annika, vielen Dank für die Recherche und die Einordnung jetzt hier. Und wenn ich das nochmal bündle, dann waren da noch zwei wichtige Punkte jetzt zusätzlich dabei. Dass nämlich hinter dem Repräsentativ bei Wahlumfragen auch ein Stück weit ein Geheimrezept manchmal steckt, wo sich gar nicht nachvollziehen lässt, wie wurde da genau vorgegangen, weil die Institute damit eben auch Geld verdienen. Und dass die Genauigkeit der Ergebnisse auch davon abhängt, wie viel Erfahrung es schon mit bestimmten Parteien und Situationen gibt. Und je neuer die Lage, umso mehr stochern im Nebel. Und jetzt legen wir da für diese Deutschlandfunk-Systemfragen noch was obendrauf. Ein ziemlich dick belegtes Schwarzbrot also. Ich bin dafür jetzt hier mit Patrick Seibel zusammengeschaltet. Patrick, wir haben dich ja eben schon gehört. Du hast für uns schon recherchiert, woher kommt das überhaupt, die Idee der repräsentativen Befragung. Wenn es jetzt darum geht, was müssen wir bei dem ganzen Thema hier noch berücksichtigen? Wie sehr kann man solche Zahlen übertragen, verallgemeinern? Was hast du da noch dabei?
Ja, also ganz wichtig, gemessene Einstellungen, es sei mal dahingestellt, wie genau die gemessen wurden, aber die müssen dann auch nicht automatisch zu entsprechendem Verhalten führen. Das kann vielleicht jeder nachvollziehen, der schon mal zu Silvester einen guten Vorsatz gefasst hat. Und genau das ist der Ansatzpunkt für Wissenschaftler wie Alexander Wuttke. Wir hatten ihn ja vorhin schon mal gehört. Er forscht an der Ludwig-Maximilians-Universität in München zu politischem Verhalten.
Immer wenn wir Menschen danach fragen, beabsichtigen sie, das nächste Jahr ins Fitnessstudio zu gehen oder beabsichtigen sie, Diäten einzuhalten, dann beabsichtigen viele Leute ein Verhalten, das sie am Ende nicht an den Tag legen. Das heißt, Surveys zur Messung von Verhalten waren immer schlecht geeignet und auch deswegen haben wir in der Sozialforschung viel stärker Einstellungen untersucht als tatsächliches Tun der Menschen.
Ja, und das gilt natürlich nicht nur für Sport oder Essen, sondern auch für politisches Handeln.
Sprich, in Umfragen, Befragungen, selbst wenn alles gegeben wurde, damit sie möglichst repräsentativ sind, fragt man oft etwas ab, wo wir dann gar nicht wissen, handeln die Menschen am Ende auch so.
Ja, genau. Und das muss noch nicht mal böse Absicht sein unbedingt. Manchmal möchte man ja gern auf eine bestimmte Art und Weise handeln, schafft es aber dann nicht. Oder aber man traut sich nicht zu sagen, was man eigentlich wirklich denkt, weil man das Gefühl hat, das kommt jetzt nicht so gut an. Dafür gibt es in der Forschung auch den Ausdruck soziale Erwünschtheit. Das bedeutet, man sagt etwas anderes in der Umfrage, als man eigentlich denkt.
Und was bedeutet das für den Umgang mit Wahlumfragen?
Das lässt sich jetzt nicht ganz genau sagen, denn es lässt sich natürlich schwer messen, wer dann tatsächlich was anderes wählt, als er mal in der Umfrage gesagt hat. Aber grundsätzlich gelten diese Prinzipien sicherlich auch da. Stichwort Schwankungsbreiten, von denen haben wir ja gerade gehört bei Annika. Und was die Forschenden aber darüber hinaus noch interessiert, ist der Effekt, den wiederum solche Umfragen selbst auf das Verhalten der Menschen haben. Also sprich, und das ist der zweite Punkt, der wichtig ist, beeinflusst das ganze Befragen und wie wir dann darüber öffentlich diskutieren, dann die Wahl selbst, also wie die ausgeht.
Und beeinflusst das Wahlergebnisse?
Ich denke, wir schauen mal auf die Menschen, die unentschieden sind, wen sie letztlich wählen. Es gibt ja immer die erst in der Kabine sich dann entscheiden. Es gibt verschiedene Effekte, die die Sozialforschung kennt. Der bekannteste ist vielleicht der sogenannte Trittbrettfahrereffekt. Das heißt, man möchte gern bei den Gewinnern sein und wählt dann die Partei, die in den Umfragen am stärksten war. Und zum Einfluss der Berichterstattung, da hat es ein interessantes Experiment gegeben. Das haben Christina Gahn von der Uni Wien und Werner Krause von der Uni Potsdam gemeinsam durchgeführt. Im Sommer 2021 vor der letzten Bundestagswahl.
In einer Zeit, in der die SPD noch klar auf dem dritten Platz rangierte, also ein Wahlsieg der SPD war noch nicht absehbar. Und was wir zu dieser Zeit hatten, beobachten konnten in der Sonntagsfrage, war ein mehr oder weniger enges Rennen zwischen der CDU, CSU und den Grünen. Also mal war der Abstand relativ klein und mal war wieder groß. Und wir haben also 3000 Respondenten befragt und jeden dieser Respondenten zufällig in unterschiedliche Gruppen eingeteilt.
Ja, und eine dieser Gruppen bekam einfach die normalen Umfragedaten und die zweite Gruppe, die erhielt noch zusätzlich die Infos zu den Schwankungsbreiten, ne? Also das mit denen könnten auch 3 Prozentpunkte mehr oder weniger sein. Und dazu gab es dann noch extra eine Interpretation mitgeliefert und das Ergebnis, zumindest in dem Experiment, war, wenn diese mitgelieferte Interpretation lautete, das Rennen ist noch offen, dann änderte sich auch messbar das Wahlverhalten.
Es gab quasi einen Mobilisierungseffekt für die beiden größten Parteien in diesem Rennen. So unsere Annahme, weil Respondenten wahrgenommen haben, dass dieses Rennen tatsächlich noch nicht entschieden ist.
Sprich, das ist ein starker Hinweis, dass Umfragezahlen durchaus einen Einfluss haben können auf das, wie der Wahlkampf läuft und was dann bei den Wahlen passiert. Und deswegen gibt es ja auch teils Regeln, in einer bestimmten Zeit vor Wahlen keine neuen Umfragen mehr zu veröffentlichen.
Ich fasse das jetzt mal so zusammen, das beeinflusst sich alles am Ende gegenseitig. Also wir haben ja eben gehört, die Umfrageinstitute gewichten ihre Ergebnisse anhand früherer Wahlen nach. Dann haben sie auch ihre Geheimrezepte. Und gleichzeitig können Umfrageergebnisse den Wahlkampf und die nächste Wahl beeinflussen. Damit gewichten sie ja, überspitze ich jetzt mal, ja quasi ihren eigenen Einfluss, die öffentliche Debatte, wieder mit in die nächsten Ergebnisse.
Also ganz zugespitzt könnte man das so sagen. Das ist jetzt natürlich sehr pointiert und gilt, wenn, dann mit Einschränkungen. Das lässt sich nämlich halt schwer genau messen. Es kommt ja immer auf den Kontext an. Und Menschen ziehen natürlich für ihre Wahlentscheidung durchaus auch noch mehr in Betracht als nur die Wahlumfragen. Aber man kann auf jeden Fall den Punkt machen, die Wahlprognosen, die nehmen schon einen sehr großen Raum ein in der Berichterstattung und es geht dabei selten darum zu erklären, wo denn die Vorhersagefähigkeit ihre Grenzen hat. Und es geht auch selten darum, offenzulegen, wie die Daten erhoben wurden, um dann auch gegebenenfalls auf ihre Schwachstellen hinzuweisen.
Und was lernen wir jetzt daraus aus all dem für den Begriff Repräsentativität, also als Schlusswort jetzt auch fast zum Ende dieser Systemfragen?
Also zugespitzt lernen wir, dass der Begriff eigentlich nichts taugt. Es ist nämlich völlig unklar, was damit im Einzelfall gemeint ist. Ist damit entweder gemeint, das Ergebnis der Umfrage ist auf die gesamte Bevölkerung übertragbar, oder ist damit gemeint, die Auswahl der Befragten entspricht der Zusammensetzung der Gesamtbevölkerung. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und Statistiker wie Rainer Schnell, die sagen darum, den Begriff Repräsentativität, den gibt's für uns überhaupt nicht, den benutzen wir gar nicht. Die sagen, das ist eine Nebelkerze. Und unterm Strich geht's ja letztlich darum, sind Ergebnisse der Sozialforschung, der Umfrageforschung verallgemeinerbar oder sind sie es nicht? Und deswegen würde ich vorschlagen, den Begriff der Repräsentativität zu ersetzen durch den Begriff der Verallgemeinerbarkeit. Plus über das Zustandekommen der Daten zu informieren und dann sprechen wir nämlich alle über das Gleiche.
Ja, ein ziemlich klares Schlusswort. Repräsentativ als Nebelkerze. Und eigentlich müssten wir den Begriff komplett kippen, weil er eben etwas vorgaukelt, das sich so am Ende gar nicht einhalten lässt. Weil es so schwer und sehr aufwendig ist, eine wirkliche Zufallsstichprobe hinzukriegen. Weil vom Vorgehen da auch nicht immer alles transparent gemacht wird. Weil das, was Menschen sagen und tun, manchmal zwei verschiedene Paar Schuhe sind und weil auch Befragungen das Handeln von Menschen beeinflussen können. Was das heißt für Medien, für Politik, für die Meinungsforschung, für unsere Debatten, das ist dann die nächste Baustelle. Aber das Nachdenken darüber, das konnten wir vielleicht anstoßen. Also Patrick Seibel, Annika Schneider und ich, Katrin Kühn, das Team dieser Deutschlandfunk Systemfragen. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie, wenn ihr diese Folge weiterempfehlt. Und natürlich freuen wir uns auch über Feedback an systemfragen@deutschlandfunk.de. Plus, wer wissen will, worum es bei uns nächste Woche geht, da schauen wir auf die Energiewende. Geht die ohne grünen Kolonialismus? Und zwar am Beispiel von Wasserstoff.